Jürgen Kaube, die Anfänge von allem. Der moderne Mensch und moderne Affen wie Gorillas, Orang-Utans und Schimpansen haben einen gemeinsamen Vorfahren. Von letzterem unterscheiden wir uns genetisch gesehen gar nur zu 2%. Und doch besteht heute zwischen unseren Fähigkeiten und Lebenswelten ein ganz gewaltiger Unterschied. Wie war das möglich? Wann und wie fiel der Startschuss für diese ungleiche Entwicklung? Diese Blinks nehmen dich mit auf eine spannende Reise zu den kleinen Anfängen der ganz großen Schritte der Menschheitsgeschichte. Von der Herausbildung des aufrechten Gangs über die Bedeutung der Höhlenmalerei bis zur Entwicklung komplexer Sprachen und Zahlensysteme. Sie beleuchten, wie und warum viele der wichtigsten Phasen unserer faszinierenden Evolution vom Menschenaffen zum Homo sapiens begannen. Blink Nummer 1. Der aufrechte Gang entwickelte sich langsam, brachte aber einen Quantensprung in der menschlichen Entwicklung. In Stanley Kubricks Kultfilm 2001 Odyssee im Weltraum richtet sich ein Affe spontan auf. Plötzlich kann er seine Hände frei nutzen, um einen Knochen zu greifen und damit einen Artgenossen zu erschlagen. Tags darauf geht die gesamte Horde aufrecht. Das dauert in Wirklichkeit natürlich alles ein wenig länger. Die Evolution vom Vierfüßlergang der Menschenaffen zum zweibeinigen, aufrechten Gang unserer Vorfahren fand in vielen kleinen Schritten statt und dauerte mehrere Millionen Jahre. Zunächst muss sich die Anatomie einiger Menschenaffen durch Mutation so verändert haben, dass es ihnen leichter fiel, sich auf ihren Hinterbeinen aufzurichten. In bestimmten Gegenden schien sich diese neue vertikale Position zu bewähren. Besonders dort, wo inzwischen Jahreszeiten die Lebensbedingungen veränderten, konnten sich die aufrechtgehenden Primaten flexibler an die vielfältigen Umgebungen zwischen Wald und Steppe anpassen. Diese Vorteile fielen für die Evolution offensichtlich stärker ins Gewicht als die anatomischen Nachteile. Immerhin war der Gang auf zwei Beinen instabiler und Geburten wurden durch die Verengung des Beckens deutlich schwerer. Der aufrechte Gang setzte sich durch und brachte neue Entwicklungssprünge in Gang. Archäologische Funde der Zahnform, Größe und Kieferstruktur der vor 4,4 Millionen Jahren lebenden Vormenschen Ardipithecus ramidus und vor 2,5 Millionen Jahren lebenden Australopithecus africanus zeigten, dass sich zuerst die Essgewohnheiten veränderten. Eigentlich logisch. Unsere Vorfahren konnten sich plötzlich aufrichten und nach höher hängenden Früchten greifen. Je breiter das kulinarische Angebot wurde, desto schmaler geriet das Gebiss. Ein kleineres Mundwerk konnte eine größere Zahl an verschiedenen Nahrungsmitteln verarbeiten, ließ sich nun aber weniger effizient als Werkzeug einsetzen. Also nutzten unsere Vorfahren ihre ohnehin frei gewordenen Pranken, um handliche Werkzeuge aus Stein, Knochen und Holz zu fertigen. Die Verwendungsmöglichkeiten wurden immer ausgefallener und komplexer und führten vor allem zu einem: dem Wachstum des vormenschlichen Gehirns. Damit war ein weiterer Anfang gemacht, denn heute wissen wir, dass die Größe des menschlichen Gehirns die Grundlage vieler unserer beeindruckenden intellektuellen Leistungen ist. Was hier in wenige Zeilen passt, nahm natürlich etliche Generationen selektiver Evolution in Anspruch. Hunderttausende kleinste genetische Versuche der Natur, sich zu verändern und anzupassen. Aber das liest sich schön so im Zeitraffer, oder? Und wie ging es weiter? Blink Nummer 2. Die Beschaffung und Zubereitung von Nahrung war ein sozialer, kollektiver Prozess. Der große Soziologe Georg Simmel, 1858 bis 1918, bezeichnete die Nahrungsaufnahme einst als die egoistischste aller Handlungen. Man könne Gedanken, Sprache und Bilder teilen, aber niemals das, was man sich selbst einverleibe. Das mag rein anatomisch stimmen, aber gerade für unsere Vorfahren war Essen sehr wohl eine Sache der Gemeinschaft. Urmenschen waren eher Gejagter als Jäger, solange bis sie sich in der Gruppe organisierten, um große Tiere zu jagen. Sie erlegten die Tiere in einer Art zermürbender Treibjagd, die nur durch Kooperation und Koordination funktionierte. Die fleischlastige Kost bewirkte den nächsten Sprung in der Evolution, bei dem besonders das Gehirn an Volumen zulegte. Gleichzeitig waren die erlegten Tiere so groß, dass sie niemand alleine essen konnte. Um das schnell verderbliche Fleisch nicht zu vergeuden, wurde die Beute in der Gemeinschaft geteilt. Für Urmenschen mit Geltungsdrang ging es also weniger darum, Nahrung im Simmelschen Sinne für sich allein zu beanspruchen. Sie strebten eher danach, zum Beispiel für kühne Jagderfolge mehr Prestige in der Gruppe zu erlangen. Teamwork spielte auch bei der Zubereitung eine Rolle. Unsere Vorfahren konnten sich nicht hauptsächlich von Fleisch ernähren. Wenn mehr als ein Drittel der täglichen Kalorienzufuhr aus Proteinen stammt, ist das für uns heute noch lebensgefährlich. Darum ging der Homo erectus nach der Entdeckung des Feuers dazu über, Knollen und Pflanzen zu kochen. Die warme Zubereitung verbesserte den Geschmack, erleichterte die Verdauung und setzte wie bei Kartoffeln wichtige Enzyme frei. Die Urmenschen stopften sich die gesammelten Nahrungsmittel also nicht einfach in den Mund, sondern brachten sie zur Sammelstelle ihrer Gruppe. Dort wurde das Essen gemeinschaftlich zubereitet und verspeist. Das Kochgeschirr hatte offensichtlich einen zentralen Stellenwert im Leben unserer Vorfahren. Ausgrabungen haben gezeigt, dass sie Verstorbenen zum Beispiel Löffel mit in die Gräber legten. Besonders interessant ist, dass die Grabbeigaben unabhängig von Alter und Geschlecht waren. Kochen war wohl so wichtig für die Gemeinschaft, dass es keine Arbeitsteilung oder Geschlechtertrennung gab. Die kollektive Zubereitung machte Fleisch und Gemüse genießbar und die gemeinsamen Mahlzeiten zu Ritualen, die soziale Bindungen stärkten. Essen war also seit jeher essentieller Bestandteil jener Gemeinschaft, die zu den Keimzellen der ersten Kulturen wurden. Blink Nummer 3. Sprache als soziales Bindemittel ermöglichte einen gewaltigen Sprung in der kulturellen Entwicklung. Der US-amerikanische Linguist Derek Bickerton sagte einst, wir Menschen könnten die Kommunikation der Tiere deshalb nicht verstehen, weil sie gar keine Sprache hätten. Wenn das so ist, worin genau besteht der Unterschied zwischen unserer Sprache und den Lauten, Gesten und Gebärden der restlichen Tierwelt? Grundlegend erfüllt Sprache bei uns Menschen eine ganz ähnliche Funktion wie das Lausen der Affen. Sie dient der Sozialpflege und drückt Zuwendung und Nähe aus. Die Forschung legt nahe, dass sich unsere Vorfahren die Dinge ursprünglich so laut zuriefen, dass sie für alle in der Gruppe hörbar waren. Irgendwann muss der Übergang zum Reden erfolgt sein, um auch im größeren Kollektiv Nähe zu erzeugen. Solange sich die Gesprächspartner sehen konnten, war natürlich auch Gestik und Mimik Teil der Kommunikation. Wie aber kam es überhaupt zur Sprachfähigkeit? Und was macht sie so besonders? Rein phonologisch verdanken wir sie einer Mutation des FOXP2-Gens. Das markierte aber erst den Anfang der beeindruckenden Entwicklung vom Sprechen zur Sprache. Der erste Schritt war die Herausbildung einer primitiven Protosprache. Unsere Vorfahren formten wie Kleinkinder aus Lauten Worte und gingen sukzessive zur Kombination einzelner Komponenten über. Statt wie eine Meerkatze durch einen spitzen Warnruf vor einem heranpirschenden Leoparden zu warnen, konnten sie einander bald durch Wortverbindungen wie Leopard und nahe in Alarm versetzen. So entstand aus zwei an sich abstrakten und arbiträren Lauten Sinn. Damit löste sich Sprache von konkreten Gegenständen oder Sachverhalten ab. Sie wurde abstrakt und beweglich. Unsere Vorfahren konnten nun über Personen sprechen, die gar nicht anwesend waren oder sich mit Erinnerungen oder Prognosen auf andere Zeiträume als das Hier und Jetzt beziehen. Die Möglichkeit, Sachverhalte auch dann erklären zu können, wenn sie gerade nicht sichtbar, hörbar oder fühlbar waren, führte zum nächsten Meilenstein der menschlichen Entwicklung, der Vermittlung von Wissen. Die mündliche Weitergabe kollektiver Erinnerungen und Riten sowie individueller handwerklicher Fähigkeiten war die grundlegende Voraussetzung für die Entstehung von Kultur. Etwa 40.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung begann der moderne Mensch, Ornamente und Musikinstrumente zu fertigen. Er schmückte, dekorierte und musizierte. Er pflegte Feuerstellen und inszenierte zum Beispiel für Bestattungen aufwendige Zeremonien. Er entwickelte eine ganze Welt voller symbolischer Signale, Zeichen und Mitteilungen. Blink Nummer 4. Die Menschen verarbeiteten früh Ideen und Ereignisse in Kunst und Spiritualität. Der Philosoph Hans Blumenberg, 1920 bis 1996, sagte einmal, die Fantasie sei im Schutz der Höhlen entstanden. Die Tatsache, dass die ältesten Zeugnisse von Kunst und religiösen Vorstellungen aus Höhlen stammen, scheint ihm recht zu geben. Die meisten Wand- und Höhlenmalereien wurden zwischen Eurasien und Südwesteuropa gefunden und auf die Zeit zwischen 40.000 und 10.000 vor Christus datiert. Archäologen und Kunsthistoriker sind sich längst nicht immer einig darüber, was genau die Symbole bedeuten sollen. Eines aber ist offensichtlich. Sie sind mehr als einfache Abbildungen des unmittelbar Sichtbaren. Sie sind bildlicher Ausdruck abstrakter Gedanken und Gefühle. Die Tiere an den Steinwänden sind zum Beispiel meist isoliert dargestellt und eher selten in Jagdszenen. Sie waren für die Menschen also mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr als eine reine Nahrungsquelle. Der französische Philosoph Georges Bataille, 1897 bis 1962, ging deshalb davon aus, dass Höhlenmalereien nicht nur der Wissensvermittlung oder religiösen Zwecken dienten, sondern wirklich Kunstwerke waren. Versuche, die Welt zu verstehen und Eindrücke, Gedanken und Gefühle auszudrücken. Dazu würde auch passen, dass Menschen selbst immer nur als simple Strichmännchen abgebildet sind. Ihre Kunst war Ausdruck ihrer Sicht auf die Welt, bei der sie als Betrachter nicht selbst im Bild sein mussten. Sie entstand durch körperliche Arbeit und technisches Handwerk, wollte aber Komplexeres versuchen, als nur ihren Entstehungsprozess zu dokumentieren. Der Tod gehört zweifelsohne zu den außergewöhnlichsten Ereignissen des Lebens. Selbst höhere Säugetiere empfinden die Irritation. Es gibt Elefanten, die tagelang Totenwache halten, Schimpansen und Gorillas, die tote Artgenossen mit sich tragen und Paviane, die den Verlust eines nahen Gefährten durch Trost und Nähe verschmerzen. Bestattungen jedoch gibt es nur beim Menschen. Selbst die ältesten Fundstellen von Gräbern legen nahe, dass die beigelegten Gegenstände keinen praktischen Zweck hatten, sondern eine Bedeutung transportierten. Ein Speer zum Beispiel konnte für einen Jäger oder eine Speermacherin stehen. Und besonders aufwendige Grabbeigaben waren vermutlich ein Zeichen der Wertschätzung. Das Grab der beiden Kinder von Sungir zum Beispiel wurde vor 24.000 Jahren 2.000 Kilometer nordöstlich vom heutigen Moskau angelegt und war mit tausenden Elfenbeinperlen geschmückt. Die Herstellung jeder einzelnen musste mindestens eine Stunde Handarbeit gekostet haben. Blink Nummer 5. Als sich der Mensch aufgrund veränderter Lebensbedingungen sesshaft machte, begann er, seine Umwelt zu gestalten. Der Botaniker Jack Harlan versuchte nachzustellen, wie unsere Vorfahren den wilden Weizen Emmer mit einer prähistorischen Steinsichel ernteten. Er war in der Lage, in nur 3 Wochen einen ganzen Jahresvorrat an Getreide anzuschaffen. Da stellt sich die Frage, wenn wilde Pflanzen den Urmenschen so üppig mit Nahrung versorgten, warum wurde er überhaupt sesshaft? Forscher glauben, dass die Sesshaftigkeit eine Reaktion auf den Klimawandel war. Der fruchtbare Halbmond ist eine Region, die sich in einem sichelförmigen Bogen vom Persischen Golf über den Norden Syriens bis nach Israel und Jordanien erstreckt. Hier machten sich archäologischen Funden nach die ersten Jäger und Sammler sesshaft. Vor etwa 14.000 Jahren wurden die ersten Siedlungen in einer warmen Feuchtigkeitsperiode gegründet, vermutlich weil es den Menschen in dieser fruchtbaren Zeit genügte, in einem kleinen Umkreis um ein festes Basislager herum Nahrung zu suchen. In der Siedlung konnten sie das Essen zubereiten und in der Nähe ihre Toten begraben. Als irgendwann die nächste Kälteperiode für Knappheit sorgte, war es für die Siedler plötzlich leichter zu bleiben, als weiterzuziehen. Die Siedlung lag in einer für sie erschlossenen, relativ ertragreichen Gegend und wurde folglich ausgebaut. Fundstätten aus der Jungsteinzeit im Westjordanland legen nahe, dass die Menschen dort vor etwa 10.000 Jahren wieder vermehrt zur Jagd gingen, um die spärlichen Ernten in dieser trockenen, kalten Zeit zu kompensieren. In der Sesshaftigkeit begann der Mensch dann erstmals, systematisch die Natur in seiner Umgebung zu formen. Noch ist unklar, ob die Landwirtschaft mit dem Reisanbau in China oder dem Ackerbau im fruchtbaren Halbmond ihren Anfang nahm. Auf jeden Fall aber belegen Fundstellen im Südosten der Türkei, dass die Menschen dort vor 9200 Jahren begannen, Feldfrüchte wie Einkorn und Emmer zu züchten. Das bedeutet, dass sie die Reife- und Erntezeiten über Wochen und Monate hinweg planten, die Pflanzen in geeignete Böden umsetzten und regelmäßig bewässerten. Kurzum, unsere Vorfahren hatten begonnen, ihre natürliche Umwelt nach ihren Bedürfnissen umzugestalten. Der Übergang vom nomadischen Jagen und Sammeln zum stationären Ackerbau wird heute als neolithische Revolution bezeichnet. Der Begriff wurde 1936 vom US-amerikanischen Archäologen Weir Gordon Childe geprägt. Blink Nummer 6. Durch landwirtschaftliche Überschüsse entstanden gesellschaftlich differenzierte Zentren, die ersten Städte. Vor 9500 bis 8000 Jahren lebten in Jericho bis zu 900 Menschen hinter hohen Mauern und einem riesigen, kollektiv ausgehobenen Wassergraben. Trotzdem ging die Siedlung nie als Stadt in die Geschichte ein. Was genau macht eine Stadt dann aus? Und wie entsteht sie überhaupt? Grundlegend kann man sagen, eine prähistorische Siedlung wurde dann zur Stadt, wenn die florierende Landwirtschaft so viele Überschüsse erzeugte, dass sich durch die Differenzierung von Tätigkeiten Handwerk und Handel entwickelten. Zuerst führten bestimmte, besonders günstige Faktoren dazu, dass sich die Menschen auf engem Raum ballten. Die Fruchtbarkeit und der reiche Ertrag der Böden, ein günstiges Klima oder ein ausgetüfteltes Bewässerungssystem. Das sumerische Uruk im heutigen Irak war die erste Großstadt der Geschichte. Sie florierte, weil ihre Bewohner Bewässerungskanäle bauten, um der Trockenheit zu trotzen. Die bessere Versorgung und Lebensqualität lockte viele weitere Menschen an. Uruk wuchs zwischen 3600 und 3100 vor Christus auf 20.000 Einwohner an und knackte um 2300 vor Christus sogar die Grenze von 50.000. Wenn die Landwirtschaft einer Gemeinde mehr abwarf, als ihre wachsende Bevölkerung zum Überleben brauchte, konnte sich ein Teil der Bewohner auf Tätigkeiten konzentrieren, die nicht mehr direkt mit der Nahrungsproduktion zu tun hatten, zum Beispiel auf die Herstellung von Keramik, Werkzeugen, Haushaltsgeräten oder Waffen. Die Überproduktion handwerklicher und landwirtschaftlicher Erzeugnisse wurde die Grundlage für Tausch. Stück für Stück wurden aus diesen Handwerks- und Handelszentren Städte, die spezialisierte Arbeitskräfte anzogen und die Ausrichtung der Landwirtschaft im Umfeld bestimmten. Jericho zum Beispiel hatte keine dieser typischen Eigenschaften. Die Siedlung erreichte durch ihre Subsistenzwirtschaft keine Sonderstellung im Umland und bildete auch keine Überschüsse, die zur Differenzierung und Arbeitsteilung hätten führen können. Eben jene Spezialisierung führte in den Städten zur Herausbildung einer Tätigkeitspyramide. Die Landwirtschaft besorgte die Überlebensgrundlage, das Handwerk die nötigen Werkzeuge. Darüber standen die Keramikfertigung und die Verarbeitung der Lebensmittel. Die ersten höheren Aufgaben der Gesellschaft erledigten Schreiber, Beamte, Priester, Ärzte und Richter. So entstanden durch die Arbeitsteilung die ersten hierarchischen Strukturen und gesellschaftlichen Klassen. Die Tatsache, dass die frühen Hochkulturen am Indus, in Ägypten und Mittelamerika Städte weniger als Handelszentren oder Festungen, sondern als Tempel nutzten, ist außerdem ein Indiz für die religiöse Bedeutung der ersten Ballungszentren. Blink Nummer 7. Geld wurde nicht als Tauschmittel erfunden, sondern als Opfergabe für die Götter. Geld regiert die Welt, so viel ist heute klar. Liberale Ökonomen postulieren daher gern, Geld sei als Tauschmittel erfunden worden und bemühen die Parallele zum Bild des Gefängnisses, in dem Zigaretten zur Währung werden. Der Vergleich hinkt aber. Alle Gefangenen kamen aus einer Welt, in der sie Geld bereits als Tauschmittel gewohnt waren. Ganz im Gegenteil zu unseren Vorfahren. Die ersten Münzen entstanden in einer auf Selbstversorgung ausgelegten Welt. Die frühen Wirtschaftssysteme beruhten noch nicht auf Tausch und wenn, dann nur auf wechselseitigen Verpflichtungen, die sich nur grob am Wert von Waren orientierten. Dann führen Ökonomen gerne ins Feld, wie praktisch Münzen für den Fernhandel waren. Es stimmt natürlich, dass Münzen viel handlicher und haltbarer waren als Naturalien und den Handel so beflügelten. Die ersten Münzen wurden jedoch alle in einem engen Umkreis ihrer Prägungsstätten gefunden und standen offensichtlich weder mit Handel noch Ferne in Verbindung. Die ersten Münzen waren tatsächlich so wertvoll, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit überhaupt nicht getauscht wurden. Zu Beginn der Metallprägung waren selbst die kleinsten Münzen mindestens ein Schaf wert. Vieles spricht dafür, dass die kleinen Rundlinge am Anfang vor allem eine sakrale Bedeutung hatten. Vor der Prägung der ersten Münzen wurde Wert im antiken Kleinasien in Ochsen gemessen. Die Tiere wurden aber nicht wie Geld zwischen Privatpersonen getauscht, sondern um spirituelle Verpflichtungen zu begleichen. Die ersten Schulden waren nicht monetär. Die Menschen opferten die Ochsen den Göttern, um ihren Segen für die Ernte oder einen Krieg zu erhalten. Oder sie bezahlten mit den Ochsen Wehrgeld, wenn sie einen anderen Menschen erschlagen hatten und mit der Entschädigung seiner Angehörigen einer Blutrache entgehen wollten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die ersten geprägten Münzen diese Opfergaben und Sühnegelder ersetzen sollten. Das Rinderopfer wurde nämlich später zum Beispiel in Athen um 600 vor Christus verboten. Dafür spricht, dass die ersten Exemplare häufig Opfertiere zeigten. Etwa um dieselbe Zeit wurden die ersten Münzen in Kleinasien und Griechenland als Geld verwendet. Aber selbst dort ging es weniger um die Vereinfachung von Tauschgeschäften als um die Begleichung von Verpflichtungen des öffentlichen Lebens wie politischen Schulden oder den Sold von Soldaten. Blink Nummer 8. Schrift entwickelte sich nicht gleich als abstraktes System, sondern funktionierte anfangs als Gedächtnisstütze. Das Beispiel des Geldes zeigt, dass wir die Lebensrealität unserer Vorfahren verkennen, wenn wir unsere heutigen Vorstellungen auf die Anfänge bestimmter Meilensteine der Entwicklung projizieren. Ähnlich verhält es sich mit der Erfindung der Schrift. Wenn du zum Beispiel 2 Liter Milch auf einen Zettel schreibst, ist das kein Satz. Du nutzt Schrift zur Speicherung von Informationen, genau wie unsere Vorfahren. Die ältesten uns heute bekannten Schriftstücke waren Notizen, Gedächtnisstützen und Markierungen. Keilschriften auf tönernen Tafeln, die vor 3500 Jahren in Mesopotamien der Buchhaltung dienten und zum Beispiel die Menge von Vorräten oder die Höhe bestimmter Verpflichtungen bzw. Schulden dokumentierten. Damit lösten die Schreibstücke die Zählsteine ab, mit denen die Buchhaltung vor etwa 4500 Jahren ihren Anfang nahm. Je nach Form hatten kleine Steine für Flaschen oder Körbe gestanden. In Uruk gab es nach heutigem Forschungsstand bis zu 250 verschiedene Formen von Zählsteinen. Nach und nach repräsentierten die Formen auch Maße, Zahlen und sogar Personen, um detaillierte Zusammenhänge auszudrücken. Je komplexer die Wirtschaftsbeziehungen wurden, desto abstrakter wurde auch die Schrift. Dazu kam, dass die Menschen auf den Tontafeln nicht malen, sondern nur ritzen konnten. So wurden die Zeichen immer weniger bildlich und sukzessive simpler, feiner und linienförmiger, bis sie im Laufe der Zeit auch Sprache abbildeten. Bis 2800 vor Christus hatte Schrift also nur politisch-ökonomische Zwecke. Sie war ein Hilfsmittel der Buchhaltung, ein nützlicher Informationsspeicher. Nach und nach fingen die Menschen an, auch Namen von Verstorbenen festzuhalten oder gar kurze Erzählungen zu notieren. Der älteste Brief stammt zum Beispiel aus dem Jahr 2400 vor Christus. Das war der Anfang des Übergangs zur phonetischen Sprache, die nicht mehr nur piktografisch Bilder wiedergab, sondern Laute darstellte. Blink Nummer 9. Die ersten Staaten basierten auf Unterdrückung und frühes Recht hatte eine andere Funktion. Der Codex Hammurapi ist der älteste uns heute bekannte Rechtstext der Welt. Er wurde um 1800 vor Christus in Babylon auf einer Stele festgehalten. Rechtssysteme gab es damals auch in schriftlosen Kulturen, aber sie alle unterschieden sich gewaltig von dem, was wir heute unter Gerechtigkeit verstehen. Modernes Recht soll das Gemeinwohl schützen, indem es Konflikte schlichtet und Regelverstöße sanktioniert. Die Personifizierung der Justitia mit den verbundenen Augen zeigt, dass das Gesetz alle Menschen unabhängig von ihrem gesellschaftlichen Status gleich behandeln sollte. Frühes Recht hingegen musste vor allem Störfaktoren aus dem Weg schaffen. Da wurde aus Hierarchien und dem unterschiedlichen Stellenwert von Individuen kein Hehl gemacht. Das versehrte Auge eines Adligen fiel stärker ins Gewicht als das eines gewöhnlichen Freien, ganz zu schweigen vom Augenlicht eines Sklaven. Es ging im Wesentlichen darum, Scherereien und Unannehmlichkeiten vorzubeugen. Die im Rechtskonflikt unterlegene Partei musste unter Eid schwören, den Streitfall nicht erneut aufzubringen. Und auf unlautere Rede wie der unbescholtenen Mitbürgern stand in vielen Fällen sogar die Todesstrafe. Wenn die frühe Rechtsprechung nun gewaltig nach Unrecht klingt, ist das eigentlich kein Wunder. Sie entstand in einer ungerechten Herrschaftsform. Die erste Form der staatlichen Organisation war die Königsherrschaft, also eine Regierungsform, die auf Unterdrückung und Ausbeutung basierte. Eine kleine Gruppe von Menschen war reich oder militärisch durchsetzungsfähig genug, um Machtkämpfe zu gewinnen und die Herrschaft zu beanspruchen. Damit ein Königreich zustande kam und expandieren konnte, mussten 2 Bedingungen erfüllt sein. Erstens musste die besiegte Bevölkerung gezwungen sein, sich ohne Möglichkeiten zur Flucht der Autorität der Sieger zu fügen. Zweitens versuchten die Könige, ihre absolute Macht gegenüber der Bevölkerung zu legitimieren, indem sie sich als Friedenshüter und Unterdrücker von Konflikten profilierten. Dass sich Gottkönige oft auch einer religiösen Legitimation bedienten, musste auch der britische Seefahrer James Cook schmerzhaft feststellen. Er verstieß auf Hawaii gegen ein religiöses Tabu und wurde für die Verletzung der heiligen Gesetze hingerichtet. Blink Nummer 10. Die Entstehung der Zahlen hängt eng mit dem Zählen zusammen, geht aber schon bald weit darüber hinaus. Schon bevor unsere Vorfahren sesshaft wurden, führten sie scheinbar mit Hilfe von Einkerbungen in Knochen Strichlisten. Das hat aber noch nicht zwingend etwas mit Zählen zu tun, denn wer keine Vorräte anlegt, hat auch nichts zu zählen. Aber wie und wo fingen sie dann an, die Entwicklung dessen, was wir heute unter Mathematik verstehen? Sobald es dann die ersten Überschüsse gab, begannen unsere Vorfahren mit Fingern, Knochen und Steinen zu zählen. Die Vermerke, Kerben oder Gegenstände waren aber zunächst nur Symbole, direkte Repräsentationen der zu zählenden Güter und keine abstrakten Zahlen. Wir erinnern uns zum Beispiel an die babylonischen Zählsteine, die später auch Flaschen oder Getreidekörbe darstellten. Sie alle sind aber nur Vorstufen auf dem Weg zur Entstehung von Zahlbegriffen. Genau wie bei der Schrift sind nämlich auch echte Zahlen losgelöst von dem, was sie zählen und beschreiben. Um das Jahr 3100 vor Christus wurden die Bildzeichen für einzelne Güter erstmals nicht mehr strichlistenartig wiederholt, sondern nur einmal abgebildet und durch eine vorgestellte Zahl quantifiziert. Die Abstraktion ging allerdings erneut schrittweise vonstatten. Zunächst änderten die Zahlen noch die Bedeutung, je nachdem, was gemessen wurde. Ein Kreis zum Beispiel bedeutete bei Tieren 10, bei Getreide aber nur 6 Einheiten. Die komplette Loslösung von den zu zählenden Waren und Gütern erfolgte dann im 3. und 2. Jahrtausend vor Christus. In Mesopotamien entdeckten die Menschen erstmals die komplexeren Eigenschaften der Zahlen wie die Quadratrechnung und die Primzahlen. Ein wirklich mathematisch abstraktes Verständnis der Zahlen wurde aber erst im Jahr 500 vor Christus komplett, als die Menschen in Indien eine Vorstellung der Zahl 0 entwickelten. Im 7. Jahrhundert vor Christus wurde zum Beispiel die Zahl 777 nicht mehr mit den separaten Zeichen für 700, 70 und 7 dargestellt. Die Herausbildung der Schrift und der Zahlen hat also ähnlichen Ursprung. Beide entwickelten sich über einen langen Zeitraum hinweg in vielen kleinen Vorstufen und Schritten. Und beide Systeme waren und sind nur möglich, weil wir Menschen eng miteinander zusammenleben und interagieren. Und das wiederum gilt im Grunde doch für alle wichtigen Erfindungen. Vielen Dank, dass du dir die Blinks zu Die Anfänge von allem von Jürgen Kaube angehört hast. Die Kernaussage dieses Buches lautet: Die menschliche Evolution vom Menschenaffen zum hochintelligenten Homo sapiens folgte keinem Masterplan der Schöpfung. Sie ist das Ergebnis einer langen Anpassung an immer neue Lebensbedingungen. Die großen Meilensteine, vom aufrechten Gang über die Herausbildung einer komplexen und abstrakten Sprache bis zur Landwirtschaft und Gründung fester Siedlungen, hatten vor allem eins gemeinsam. Sie kamen zustande, weil Menschen zusammen und miteinander lebten. Hast du ein Feedback für uns? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel Die Anfänge von allem als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.